Herzlich willkommen zur 11. WM-Ausgabe der dritten Halbzeit am Tag vor dem historischen WM-Viertelfinale zwischen der Schweiz und Argentinien. Dominik Bühmer und ich, wir haben es nach Kansas City geschafft, wo morgen unserer Zeit, beziehungsweise in der Nacht auf Sonntagmorgen Schweizer Zeit, das Spiel stattfinden wird. Wir sitzen im Untergeschoss von unserem Hotel mitten in Kansas City. Über uns sitzen gerade ganz viele Menschen vor dem Fernseher und gucken das Spiel zwischen Spanien und Belgien. Draußen sind es ja, 63 Grad, hier drin sind es minus 32. Dominik, wie geht's dir? Gut gereist? Ich frage dich jetzt einfach, ob du fit bist, aber ich kenne die Antwort ja.
Wie war die Antwort?
Nein. Also als du mir heute Morgen gesagt hast, wann du ins Bett gegangen bist und wenn ich bedenke, dass ich um 21 Uhr tief und fest geschlafen habe, dann kann ich mir die Antwort vorstellen.
Ja, es ist gestern ein bisschen länger gegangen mit Arbeiten. Ich glaube, ich habe bis etwa meist seit Nacht noch geschafft. Du hast nicht so schnell einschlafen können. Dementsprechend bin ich noch ein bisschen müde, aber sonst bin ich eigentlich ganz gut zu Weg, würde ich sagen. Also überhaupt nicht am Kränkeln. Trotz den extremen Temperaturunterschieden, die wir jetzt hier momentan gerade erleben. Von dem her, nein, bin ich guten Mutes.
Einfach noch schnell erwähnen, das ist nicht ganz repräsentativ. Es ist nicht so, dass ich jeden Abend um 21 Uhr tief schlafend im Bett liege und Dominik noch bis morgens um 3 irgendwo an irgendwelchen Texten sitzt. Aber es ist schon vorgekommen, zum Beispiel gestern Nacht. Wir haben beschlossen, angesichts unserer mentalen Verfassung, der Reiselage, der mangelnden Zeit, bis dann der Anpfiff kommt, wir gucken heute ohne Gast, sondern nur zu zweit auf das Spiel morgen gegen Argentinien voraus. Wir haben aber Hilfe bekommen von unseren Hörern und Hörerinnen. Es gibt einige Fragen zum Spiel. Es gibt auch, einfach damit alle am besten bis zum Ende dranbleiben, es gibt auch hochspannende Fragen, zum Beispiel, wie die beiden neuen Kater von Thomas eigentlich heißen. Das machen wir ganz am Ende. Aber ich würde sagen, Dominik, lass uns doch die Fragen abarbeiten. Wir waren vorhin noch bei der Pressekonferenz mit Murat Yakin und Granit Xhaka. Du hast noch gehört, was Dennis Zakaria und der andere Schweizer Spieler in der Mixzone gesagt.
Zeki Amdouni,
genau richtig.
Gut, wobei, so viel habe ich nicht gehört. Man muss sich die Mixzone so vorstellen, dass das auch so im Untergeschoss ist von dem Stadion von Kansas City im Arrowhead. Und das ist gar nicht mal so gross, das Untergeschoss, aber es sind sehr viele Leute heute rum gewesen, an der Pressekonferenz und an der Mixzone. Und dementsprechend, ich habe ja noch ein Bild geschickt, das ist wirklich eine riesen Menschentruppe und irgendwo ganz hinten kennt man noch irgendwie zwei Schweizer Nationalspieler. Also,
es hat Leute gegeben, die sich nicht wohlgefühlt haben, die gegangen sind oder weil es zu eng war.
Ja, ich glaube, ich bin ja nicht so angewiesen irgendwie, also ich bin auf gar keine Videos angewiesen, ich bin jetzt auch nicht so angewiesen gewesen auf die Stimmen. Ich wollte mir das echt schnell ein bisschen anschauen. Aber die, die natürlich irgendetwas brauchen, die dementsprechend ganz nah her müssen, da entsteht dann halt irgendwie wirklich mal so ein bisschen Druck. Also, ich bin schon fast so ein bisschen vorgekommen wie in einem Konzert und das haben halt die Leute nicht so gern.
Bevor wir gleich zu den Fragen kommen, so ein bisschen so die allgemeine Stimmungslage ist schon, man merkt jetzt, es sind nur noch 8 Teams dabei bei der Weltmeisterschaft. Dann merkt man genauso, dass Argentinien nicht einfach irgendein Land ist, irgendein Gegner, sondern dass da viele Journalisten mitreisen. Das Interesse ist riesig, der Titelverteidiger, nicht nur aus Argentinien und der Schweiz, es sind Journalisten eigentlich von der ganzen Welt da. Und man hat heute allein im Pressezentrum bei der Pressekonferenz und in der Mixzone gemerkt, also so einen großen Fokus hatte die Schweiz bei ihren Spielen bisher noch nie, was einerseits logisch ist bei den Gegnern, aber man merkt jetzt schon, dass ziemlich die ganze Welt auch auf das Spiel guckt.
Also das habe ich heute wirklich noch eindrücklich gefunden. Es ist noch einmal auf einem ganz anderen Level als zu den vorherigen Matchen. Hat sicher auch noch mit dem Messi zu tun. Das ist auch sogar der grösste Faktor, würde ich meinen. Wir haben schon ein, zwei Mal darüber geredet. Also es kann ja sein, dass wir plötzlich morgen sein letztes Länderspiel überhaupt sehen. Das letzte von wie viel? Es sind ja über 200, glaube ich, mittlerweile, oder? Wir haben Zahlen im Kopf. Von dem her, das gibt natürlich jetzt aus der Sicht von der Weltöffentlichkeit, gibt es dem Match natürlich das Gewicht. Also, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das hat nicht mit der Schweiz zu tun, sondern eben, es hat mit dem Gegner zu tun, mit was für einem Spieler beim Gegner aufläuft.
Er steht bei 204 Länderspielen und ja, natürlich, es konzentriert sich viel darauf. Aber eben, man merkt natürlich auch, dass auch außerhalb von Argentinien Personen da sind. Eine Journalistin, die eine Frage gestellt hat in der Pressekonferenz aus Nigeria. Also es ist wirklich, das Interesse ist schon enorm. Das merkt man jetzt speziell.
Genau, Japaner hat es sogar. Also es ist wirklich sehr, sehr international, ja.
Lass uns mit der Schweiz anfangen, bevor wir gleich sicher noch auf Lionel Messi und Argentinien zu sprechen kommen. Die erste Frage kommt von unserem Hörer Florian. Er bittet um neutrale Sicht von uns. Ich weiß nicht, wie sehr wir das hinkriegen. Aber er hat uns gefragt, ganz allgemein und zum Einsteigen, was wir der Schweiz zutrauen aus neutraler Sicht. Es gab noch andere Fragen in die Richtung, hat die Schweiz überhaupt eine realistische Chance? Braucht es ein Wunder, um weiterzukommen? Hast du das Gefühl, es braucht ein Wunder? Oder wird eigentlich eine gute Leistung der Schweiz vielleicht gleichzeitig eine nicht ganz so optimale Leistung von Argentinien reichen? Oder braucht es höhere Gewalt, dass die Schweiz weiterkommt?
Nein, das braucht es überhaupt nicht. Meiner Meinung nach, es braucht kein Wunder. Für mich ist das viel mehr morgen ein Match auf Augenhöhe. Natürlich, die Argentinier haben viel mehr individuelle Klasse. Logischerweise fängt das beim Messi an, der immer noch im Stand ist. Und das ist wirklich faszinierend, Matches im Alleingang zu entscheiden.
Es ist aber auch unfair. Also wenn du dir die Namen anguckst von den anderen, die da spielen, logisch konzentriert sich alles auf ihn. Aber das ist ja jetzt nicht irgendwie Schutt und Geröll, was Argentinien da noch hinter Lionel Messi mitgenommen hat.
Ja, und ich glaube wirklich, das ist vielleicht auch gerade ein bisschen, oder das ist auch der Grund, warum dass ich wirklich denke, es gibt morgen einen engen Match. Also ich kann mir sehr gut auch wieder eine Verlängerung vorstellen. Würde mich jetzt nicht ganz überraschen. Weil sich eben alles so auf den Messi fokussiert. Weil die Mannschaft, obwohl sie super Einzelspieler hat, gerade in der Offensive, finde ich, ist ja wirklich fast so ein hohes Huhn vom internationalen Fußball. Und für das spielen sie halt schon sehr enttäuschenden Fußball, einen berechenbaren Fußball. Und ich glaube einfach, die Schweizer mit ihrem Kollektiv haben da eine Chance. Natürlich, der Mansambi, das ist jetzt heute gerade rausgekommen, eine Pressekonferenz, der wird noch einmal ausfallen.
Wäre natürlich auch eine der Fragen gewesen, kann Johan Mansambi spielen? Die Antwort ist, kann er nicht.
Kann nicht, oder? Wir haben schon gestern so ein paar Videos gesehen, glaube ich, von argentinischen Social Media Accounts, die ihn irgendwie verwünscht haben, wie er durch das Stadion läuft. Und laufen ist eben das falsche Wort. Er ist schon noch gestern noch komplett. Und insofern ist es schon unwahrscheinlich gewesen. Und dann hat es eigentlich der Jakin heute gerade sofort bestätigt, dass es nicht wird länger. Das wird man halt schon merken. Ich könnte mir vorstellen, es braucht eine ähnliche Leistung von Schweiz wie gegen Kolumbien. Also wirklich wieder extrem stabil, extrem aggressiv. Also müssen sich von Anfang an auch bereit sein für die Zweikämpfe mit den Argentinern. Also es wird sicher ein härter Match, bin ich überzeugt. Aber dann glaube ich schon, dass sie es dem Gegner schwer machen können. Und ist vor allem auch ein Gegner im Vergleich zu Kolumbien, der deutlich anfälliger ist. Also da könnte man schon vorstellen, dass die Schweizer die eine oder andere Torschosse mehr werden haben.
Ich glaube, es braucht wahrscheinlich eine bessere Leistung als gegen Kolumbien. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Schweiz eine bessere Leistung durchaus liefern kann. Also wenn man guckt, das Spiel gegen Kolumbien, alles was die Defensive angeht, das war sehr solide, das war wirklich gut gespielt. Wir haben Manuel Akanji, Nico Elvedi angesprochen, aber eigentlich alle im Defensivverbund haben gut gespielt. Aber wenn man an die offensive Leistung denkt, wenn ich auch an die Leistung von Granit Xhaka denke, also da habe ich schon noch das Gefühl, da geht dann auch tatsächlich noch mehr. Also da ist dann schon noch ein bisschen Luft. Ich glaube nicht, dass sie da in der Hinsicht das perfekte Spiel gezeigt haben und sie würden das wahrscheinlich auch selbst nicht behaupten, dass es, was die Offensive angeht, dass das ein gutes Spiel war von der Schweiz, oder?
Ganz allgemein haben sie noch nicht das perfekte Spiel gezeigt an dieser WM. Also für mich war bis jetzt auch die eindrücklichste Leistung ist die gegen Algerien gewesen. Noch mit dem Mansambi halt auf dem Platz. Wo sie aber auch dort, haben sie ja wirklich in den ersten 10, 15 ja, Minuten sie unten durch müssen, oder? Ja. Aber ab dann eigentlich ist es eigentlich wirklich sehr eine souveräne Darbietung gewesen. Kolumbien ist natürlich dazugekommen. Ich meine, Kolumbien ist defensiv eine der besten Mannschaften gewesen an diesem Turnier. Also, sie sind jetzt ausgeschieden mit einem einzigen Gegengol. Und das haben sie im ersten Match gegen Usbekistan bekommen. Also, ich glaube schon, Kolumbien war ein härter Gegner, war ein grosses Stück, das wir die geschlagen haben. Und ich glaube, also Argentinien ist noch einmal etwa die gleiche Kategorie Gegner. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Schweiz probiert, zumindest ähnlich eben wieder an den Match herzugehen wie gegen Kolumbien.
Johan Mansambi kann nicht spielen, er kann auch nicht reinkommen, er wird morgen nicht auf der Bank Platz nehmen, wird er schon, aber er wird nicht reinkommen. Ist ein Thema, was ihn betrifft, es spielt jetzt keine Rolle für morgen, aber es zeichnet sich ab, dass er zu Newcastle wechseln wird. Es ist eine Ablöse von 60 Millionen im Gespräch. Unser Hörer Christian hat gefragt, ist es was wir empfehlen können oder was wir sehen, was Sinn macht aus unserer Sicht, ein Transfer zu Newcastle? Ich habe ein bisschen meine Bedenken, du bist, glaube ich, positiver gestimmt, was das angeht, oder?
Ja, wir haben ja gestern kurz darüber geredet, aber ich glaube einfach, du hast deine Bedenken, weil du hättest dir gewünscht, dass er zu Bayern München geht.
Also ich hätte ihm tatsächlich aus neutraler Sicht gesagt, dass vielleicht ein Jahr noch oder zwei Jahre in der Bundesliga grundsätzlich schon noch zu empfehlen werden und ja, also dann Bundesliga plus mit Champions League Erfahrung bei Bayern München, warum nicht?
Das ist eben schon das Problem ist das falsche Wort, aber der Kandidatenkreis von Clubs, die überhaupt noch für einen Transfer sind Frage für einen Mansambi, ist ja ganz klein. Also in Bundesliga ist es nur ein Club, das ist in Bayern München. Der Rest, für den Rest ist er unbezahlbar, eben 60 Millionen. Italienische Club kann er keinen einzigen kaufen. Gut, Milan hat jetzt gerade 70 Millionen ausgegeben für Ramos, aber eben, der hat jetzt ihren Transfer gebraucht für Inter, eher unbezahlbar, so ein Spieler.
Serie A will sowieso niemand, habe ich das Gefühl, aber das darfst du beantworten.
Ja, vielleicht schießt ja die Schweiz morgen ein ab, wo in Serie A sehr, sehr zufrieden ist. Und da bleiben vor allem ausser noch die zwei spanischen Giganten Real und Barca, weil sie jetzt nicht unbedingt als guten nächsten Schritt hat erachtet, bleiben eigentlich englische Clubs. Und da finde ich, ist eben Newcastle genau auf der richtigen Stufe. Es ist noch nicht gerade die höchste Stufe, wo die Konkurrenz riesig ist, sondern eben eine drunter. Newcastle hat jetzt sogar den Tonali verkauft, zentralen Mittelfeldspieler. Tottenham ist jetzt nicht gerade der gleiche Spielertyp, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich dort relativ schnell etablieren kann. Und ich meine, von Physis her bringt er sowieso alles mit, um in England zu bestehen.
Das wäre eben so ein bisschen mein Bedanken, was die Physis angeht. Also logisch, er ist jetzt nicht der kleine, der ultraleichte Spieler. Und vielleicht kommt es ihm natürlich auch entgegen, also dass er auch damit mit seinen schnellen Bewegungen, mit der Kreativität durchkommt. Und dann ist natürlich perfekt. Ich meine, wenn er sich da dann behaupten kann, bei einem Club wie Newcastle, dann sind dann die 60 Millionen plötzlich relativ klein im Vergleich zu dem Transfer, der dann noch kommen könnte. Das sehe ich schon auch so, ja.
Ja, und es halt auch noch zeigt, dass er jetzt mit Abstand der teuerste Schweizer Fußballer in Geschichte. Also wenn der Transfer für die 60 Millionen durchgeht, wir haben auch noch von anfälligen Bonuszahlungen, die dann sogar noch dazukommen könnten. Bis jetzt war es ja bei der Chaka mit seinen 45 Millionen. Schon vor 10 Jahren war das, glaube ich, oder? Von Mönchengladbach zu Arsenal. Und dann kommt schon der Dan Ndoi, oder? Mit etwa 40 Millionen letztes Jahr zu Nottingham. Es zeigt jetzt halt schon, wie jetzt sich der Mansambi in der kürzesten Zeit noch einmal, vor einem Jahr, ist das ein 19-jähriger Spieler gewesen, der bis dahin fast niemand kennt, der gerade seine ersten Bundesliga-Einsätze hatte bei Freiburg. Und jetzt kostet er 60 Millionen, ist mit der Abstand der teuerste Schweizer Fußball. Also es zeigt, in was für Sphären er sich in einer kurzen Zeit katapultiert.
Lass uns bei Granit Xhaka bleiben. Ich weiß leider keinen Namen zu der Frage. Sie kommt aus dem Raum Luzern anhand des Wappens, das ich bei Instagram gesehen habe. Frage ein bisschen gemein. Ich weiß aber, glaube ich, wo sie herkommt. Wann zeigt Granit Xhaka sein erstes gutes Spiel bei dem Turnier? Und ich kann schon verstehen, meiner Meinung nach gegen Bosnien, da wo am meisten auf ihn geguckt haben, nach seiner Kritik nach dem Katar-Spiel, hat er meiner Meinung nach sein bestes Spiel gezeigt. Und es darf man auch durchaus als gutes Spiel bezeichnen. Er ist nie wirklich abgefallen, vielleicht am ehesten gegen Kolumbien. Aber es ist schon so, für das, was man von Granit Xhaka gewohnt ist, auch was Sachen Konstanz angeht, hat er schon Schwankungen jetzt in dem Turnier, was man nicht so häufig von ihm sieht, oder?
Gut, du bist ja nach dem Algerien-Match schon ziemlich begeistert gewesen, weil dort habe ich mir deutlich schlechtere oder eine schlechtere Note gegeben. Und da haben wir darüber diskutieren.
Stimmt, haben wir
oft sind wir
ja.
uns ja relativ einig. Es geht auch immer so um eine Halbnote. Aber dann haben wir so ein bisschen über Xhaka müssen reden. Ich sehe auch, woher die Frage kommt. Also Katar-Auftakt war wirklich schwach gewesen. Ich bin auch bei dir, eben Algerien und Bosnien waren auch wirklich so seine zwei besten Matches gewesen. Es hängt auch damit zusammen, wie sich der Gegner auch auf ihn stellen. Also oft geht natürlich sehr viel vom Fokus und vom Gegner auf ihn. Das macht es dementsprechend auch schwierig. Und ich glaube schon, man hat ihm jetzt angemerkt gegen Kolumbien. Irgendwann ist er einfach auch extrem müde gewesen. Der wirklich für seine Verhältnisse höchst aussergewöhnlich seltene Fehler kurz vor Schluss, der ja fast ein Schweizer Turnier hat gekostet. Das ist schon sehr ungewohnt. Da bin ich auch gespannt. Ich meine, das Spiel hat Kraft gekostet bei ihm. Bei seinen Mitspielern auch. Es wird wieder sehr heiß sein, oder es wird sehr heiß sein am Samstag. Also da bin ich schon gespannt, wie er auch das wird können handeln, weil eben, es wird wieder viel an ihm liegen.
Wir haben ihn vorhin beide in der Pressekonferenz erlebt. Es ist schon auch der Granit Xhaka, den man kennt. Also es war ja so ein bisschen die Diskussion nach dem erreichten Viertelfinal gegen Kolumbien. Führt es jetzt vielleicht dazu, dass es wie so ein Druckabfall gibt, weil das Ziel erreicht ist. Den Eindruck macht Granit Xhaka wenig überraschend nicht. Aber man merkt aber auch, es ist so eine Lockerheit. Man könnte schon rein interpretieren, es ist schon Last abgefallen von ihm. Das hat er, glaube ich, sogar auch selbst gesagt in dem Moment, wo man das Viertelfinale erreicht hat. Er hat Murat Yakin in den Arm genommen, die beiden haben sich gegenseitig in den Arm genommen. Er hat gesagt, das hat ihm schon was bedeutet, es ist Last abgefallen. Der Fokus war bei ihm erkennbar, finde ich, in der Pressekonferenz, aber gleichzeitig schon auch so eine gewisse Gelassenheit. Er ist angesprochen worden auf seine Karriere, die sich ja im Herbst befindet, worauf er dann geantwortet hat, gut, dass du nicht gesagt hast, dass meine Karriere am Ende ist. Du musst schon ein bisschen aufpassen. War knapp, was du da formuliert hast. Also es ist bei ihm, habe ich so eine Mischung aus Anspannung, aber trotzdem auch Lockerheit festgemacht. Du auch?
Ja, und man hat schon gemerkt, wie viel ihm das jetzt bedeutet. dass das auch alles, was er jetzt hier auch erlebt, so etwas wie ein Traum ist, dass er das so für ihn selbst in seiner Karriere, der Match morgen gegen Argentinien, einer von diesen Höhepunkten wird sein. Also das ist alles rausgespürt. Aber jedes Mal, wenn es ein bisschen darum ging, oh, Traum und Karriere-Highlight, ist eigentlich dann gerade der nächste Satz gekommen, der eben gesagt, hey, aber jetzt wollen wir mehr. Und das klingt für mich auch plausibel. Also du bist jetzt zwar ein Stück weit an dem Ziel, das du hast gesetzt, aber du siehst ja auch, wie wenig Schritte es noch braucht, um noch viel mehr zu erreichen. Also ist für mich absolut plausibel, dass du da überhaupt nicht Mühe wirst haben, Spannung aufzubauen.
Ähnlich gut gelaunt war Murat Yakin. Also überhaupt kein Vergleich zur Pressekonferenz vor dem Kolumbienspiel. Logisch, da hat er gerade im Abschlusstraining erfahren oder zumindest geahnt, dass Johan Mansambi ausfallen wird. Zwei weitere Verletzte. Heute auch wieder der gewohnte Murat Yakin in so großen Momenten. Man sieht ihm förmlich an, wie sehr er sich freut. Und man sieht ihn eigentlich so, also ich sehe ihn vor meinem inneren Auge so, wie er wirklich freudestrahlend abends vor dem Fernseher sitzt, sich noch ein paar Argentinien-Videos reinzieht und eigentlich schon genau im Hinterkopf hat, was er jetzt dann plant gegen Lionel Messi und Argentinien, oder?
Wirklich ein Trainer, wo in sich in ruht, oder? Also, das ist auch gefällig. Ich glaube auch ein Trainer mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Ein Trainer natürlich jetzt so beschwingt durch die letzten Erfolge. Wir haben vorher auch rasch ein bisschen darüber geredet. Also, wenn so als ausländischer Journalist so die knorrigen Nationaltrainer gewohnt bist und dann kommst du ein PK mit dem Yakin. Ja, ich glaube, da bist du manchmal schon erstaunt, was da für Welten dazwischen liegen.
Frage von unserem Hörer Dominik. Ich nehme nicht an, dass du die
ja,
Frage
doch,
geschickt hast.
Ja, doch, ich habe so eine Frage. Ah, okay, gut, ja, Angst dann gehabt, dass wir zu wenig Fragen haben, weißt du?
Ah, gut, dann muss jetzt aber eine super Antwort kommen, das ist das Problem.
Oh, Achtung.
Es geht um Murat Yakin und das Gefühl, wie er aufstellen könnte. Ob wir das Gefühl haben, dass er die große Überraschung aus dem Hut zieht. Eine Frage von unserem Hörer Daniel zielt auch so ein bisschen da rein. Noah Okafor in der Startelf. Hast du das Gefühl, er stellt viel um? Er kommt mit irgendeiner Überraschung um die Ecke, mit die wir jetzt so nicht kommen sehen? Oder hast du das Gefühl, die Aufstellung wird sich an dem orientieren, was wir gegen Kolumbien gesehen haben?
Ja, ich glaube, sie wird sehr ähnlich sein.
Also, mit Aaron Yashari?
Nein,
oder ohne?
Das ist eben der einzige Punkt. Ich glaube, das ist der einzige Spieler, der wird rausgehen müssen. Jetzt ist die Frage, wer für wen wird reinkommen.
Oder die Ruben Vargas. Lösung, oder?
Nein, der Ruben Vargas ist eigentlich die naheliegendste Lösung. Finde ich. Sie waren beide angeschlagen gewesen. Aber der Vargas steht ja an einem ganz anderen Ort in der Hierarchie von Schweiz. Also wenn er fit ist, um von Anfang an zu spielen, dann glaube ich, wird er von Anfang an spielen. Links, rechts und dort, zentral Rieder, was auf dieser Position gut gemacht. Und der Rest ergibt sich eigentlich von allein.
Die Noah Okafor-Frage, wir haben es vorhin auch im Pressezentrum mit ein paar Leuten besprochen, es ist schon was viele Fans natürlich beschäftigt. Man sieht ihn in der Premier League oder man hat ihn in der Premier League gesehen. Man fragt sich, warum er keine Rolle spielt. Siehst du die Chance, dass er nochmal reinkommt? Also Startelf haben wir, glaube ich, beide das Gefühl, das ist sehr, sehr unrealistisch, wenn er so selten zum Einsatz gekommen ist. Aber er wäre ja eigentlich schon dann noch in einer Joker-Rolle, zumal wenn man Johan Mansambi jetzt nicht hat, oder?
Ja, aber ich glaube, er hat wirklich einen schweren Stand beim Yakin. Er ist sicher in Gunst vom Yakin nicht sehr hoch oben. Ich meine, Yakin gegen Algerien hat ihn gebracht und hat ihn dann nach Matchende zusammengeschissen. Hat Wut Brand noch eine Flasche auf den Boden geschmettert, auf ihn eingeredet. Und der Okafor ist dann auch beleidigt aus dem Stadion rausgelaufen, während eigentlich alle anderen Mitspieler vor den Fans noch am Jubeln waren.
Die offizielle Begründung war, er musste aufs Klo. Also wer weiß, vielleicht musste er wirklich ganz,
okay,
ganz dringend.
Ja, der hat aber sehr dringend. Ja, okay. Ist gut. Der Arm.
Gegen gewisse körperliche Dinge kann man manchmal nichts machen.
Das ist so. Man kann auch finden, dass die Reaktion dort vom Yakin vielleicht sogar ein bisschen überzogen war. Also es war jetzt nicht so, dass der Okafor einen Fehler gemacht hat. Also es ist eine relativ harmlose Szene gewesen. Und ich glaube, er hat schon einen schweren Stand. Ich würde jetzt nicht ausschliessen, dass er doch noch zum Einsatz kommt, überhaupt nicht. Ich meine, je nachdem, wenn die Schweiz ein Goal noch wird brauchen, dann auf jeden Fall, je nachdem, wenn die Führung genug hoch ist, was jetzt eher nicht glauben, dann auch. Aber ja, er hat einen schweren Stand. Amdouni hat es jetzt zuletzt auch nicht so schlecht gemacht als Joker, ist jetzt nicht die gleiche Position, aber ist halt Offensivspiel.
Nico fragt, spielt das Klima eine Rolle? Und wir können es ganz kurz machen und sagen, ja, aber man muss dann, glaube ich, schon noch ein bisschen erklären, dass die Schweiz eigentlich jetzt in ihrem Camp in San Diego, in Los Angeles, in San Francisco war es noch am wärmsten, aber sonst eben im Camp, in Los Angeles und auch zuletzt in Vancouver eigentlich sehr, sehr angenehme Temperaturen waren. Eigentlich perfekte Situation, um Fußball zu spielen. Und jetzt kommt man nach Kansas City. Wir sind gestern auch abends nach Kansas City gekommen. Man kommt aus dem klimatisierten Flughafen raus und man läuft wirklich wie in eine Wand.
Das ist so gewesen. Ich glaube aber, es hat zum Teil auch ein bisschen damit zu tun, dass man eben aus sehr abgekühlten Räume kommt und manchmal ja gestern etwa 1,5 Stunden am Flughafen auf unser Gepäck müssen warten. Also dementsprechend sind wir wirklich abgekühlt gewesen. Und da ist natürlich der Schock gross. Aber wir sind dann gestern noch raus, essen. Das war etwa so 8 Uhr Ortszeit gewesen, oder so 7 Uhr. Und da habe ich es gar nicht so schlimm gefunden. Lustigerweise haben wir aber vorher mit dem Benny Huckel geredet und der hat es ganz schlimm gefunden, macht am Abend, er der ehemalige Fußballer. Also so kann sich die Gefühlslage noch unterscheiden. Ich glaube, es kann ein Faktor sein, eben die Argentinier haben ihr Camp hier gehabt, aber mir hat die Antwort von Granit Xhaka auf die Frage schon sehr gut gefallen. Er hat gesagt, hey, also es ist ein WM-Viertelfinale gegen Argentinien, also da müssen wir, glaube ich, nicht über Temperaturen reden.
Ich bin ja bekannt hier als Frühaufsteher in der Gruppe. Ich bin heute Morgen raus und heute Morgen hat es tatsächlich so ein bisschen getröpfelt, geregnet und in dem Moment bin ich auf die Straße und dann ist wirklich so das, was man aus dem Gewächshaus kennt, der Geruch und auch die Hitze, also es ist schon extrem feucht und ich habe geguckt, heute Mittag, als wir bei der Pressekonferenz waren vorm Stadion, eben das ist Mittag, nicht Abend, wie morgen da, wo das Spiel stattfinden wird, aber da waren es gefühlt 39 Grad und die Luftfeuchtigkeit lag bei 84%. Also es ist schon spürbar anders. Ich habe schon das Gefühl, dass es vor allem für die Argentinier ein Vorteil sein wird, dass sie schon mal hier gespielt haben und dass sie eben ihr Camp hier verbracht haben. Aber ja, im Moment des Spiels, das darf logischerweise keine Ausrede sein.
Ja, ich glaube, es trifft's gut.
Ich weiß, wir müssen eigentlich über das Spiel reden, aber wir können jetzt nicht einfach so über das Restaurant von gestern hinweggehen. Weil wir sind gestern doch durchaus sehr, sehr müde hier angekommen, haben uns dann aber noch rausgezwungen, haben gedacht, komm, wir gehen in irgendein Steakhouse, haben geguckt, wo es was gibt und sind dann am Ende ins Prime 1587 gegangen, haben uns nichts dabei gedacht. Man muss sagen, sehr, sehr gutes Essen, ein sehr, sehr guter Cocktail.
Wir sind auch irgendwie von 4 Leuten empfangen worden, die uns eigentlich eingecheckt haben, mehr oder weniger, nachdem das so ein Case, ja, auf Platz gibt's eigentlich nicht, aber wenn ihr könnt ein paar hocken und weiter ein paar hocken, dann sollte es möglich sein.
Es war unerwartet schick und du hattest schon ein bisschen Socken. Du hattest schon ein bisschen Sorgen, weil du keine Socken anhattest in deinen, wie heißen die Art von Schuhe?
Ja, Mules.
Bei uns zu Hause sagt man Schluffen. Mules.
Ja, ja.
Also so schöne Pantoffeln.
Genau. Wo wir hier sind angekommen, habe ich gedacht, ich muss so wenig wie möglich noch anlegen zum Essen. Das habe ich mir dann vorgenommen. Wo wir das Restaurant sind hergelaufen und eben auch schon so vom ersten Typ schon nur empfangen worden, sie mit seinem Headset. Schick, ich glaube, was hat er? Sogar einen Anzug an. Dann hatte ich schon schnell ein schlechtes Gewissen mit meiner Anlegung. Aber du hast ja zu Recht gesagt, wir sind in Amerika, wo wir dann mal drinnen sind gucken, dass die Leute.
Im Messi-Trikot natürlich.
Im Messi-Trikot. Oder sonst haben sie irgendwelche Golfkleider an. Das ist ja hier typisch, dass man auch überhaupt, wenn man nicht Golf spielt, dass man trotzdem ein Golf-Liebli anlegt. Also insofern bin ich überhaupt nicht abgefallen.
Und ich habe irgendwann mal dann wirklich drin gesessen und habe gedacht, irgendwie was mit den Zahlen. Okay, also 1587, das kann unmöglich eine Jahreszahl sein, weil nichts in Nordamerika ist so alt.
Genau.
Und bis wir dann heute Morgen drauf gekommen sind.
Ja, doch noch, wo wir dann dort sind gehockt, habe ich zu denen noch gesagt, ja, eigentlich sollte man mal noch ins Restaurant von Mahomes und Kelsey.
Zwei American Football Spieler.
Ich glaube, die Kelsey kennt man mittlerweile sogar auch in der Schweiz, weil er ja vor einer Woche.
Herr Swift, oder? Also.
Der Herr Swift mittlerweile und vor einer Woche im Madison Square Garden hat geheiratet, was glaube ich auch in dem Moment so ein bisschen die grösste News war auf dieser Welt. Ja, das sind ja die zwei Stars, oder? Von den Kansas City Chiefs, dem grossen Football-Team von hier. Und er hat dann gesagt, hey, eigentlich müssen wir mal noch in das Restaurant. Und wo du nachher am Schlafen bist, was ist nachher passiert?
Hast du wahrscheinlich dein Google angeworfen und hast, warum hast du eigentlich nochmal nachgeguckt?
Ja, nein, meine Freundin hat mir eben eigentlich schon gesagt, die müsst dorthin gehen. Und dann irgendwann habe ich ihr geschickt, wo wir sie gegessen haben, sie gesagt, ja, das ist das Restaurant. 1587.
Die Rückennummern der beiden Herren.
Genau. Also wir sind eigentlich unfreiwillig im Place to Be gelandet von Kansas City.
Aber wir waren irgendwann vor ein paar Minuten mal bei Hitze und irgendeinem WM-Viertelfinale, was noch stattfindet. Also, wir kommen zurück zu den Fragen. Die Reisen, spielt es eine Rolle? Wir sind jetzt so tief im Turnier drin, aber hast du das Gefühl, das spielt jetzt noch eine Rolle? Es sind beide Teams ungefähr gleich gereist, sie haben so um die 6000 Meilen abgerissen. Aber das ist wahrscheinlich auch der Granit Xhaka-Satz, oder das darf alles kein Grund mehr sein jetzt in dem Stadium vom Turnier.
Nee, und das ist jetzt auch nicht so gewesen, dass die Reise irgendwie beschwerlich war. Also, die Schweizer sind schon gerade am Mittwoch von Vancouver auf Kansas City geflogen. Da reden wir so von 3 Stunden Flug. Also, es ist alles sehr gut machbar. Es hat so genug Tage dazwischen Pause gehabt. Es ist jetzt auch nicht so, dass Argentinien einen Tag vor ihnen hat gespielt, sondern einfach nur ein paar Stunden vorher. Also, insofern hat es höchstens einen kleinen Einfluss.
Meine Lieblingsfrage, damit wechseln wir langsam zu Argentinien, kommt von Sascha und ich wäre froh, wenn du die einfach sehr, sehr genau, exakt und alleine beantworten kannst, ist, wie stoppt man Lionel Messi?
Ja, lustigerweise, oder, ist das auch die Frage, die heute jeder Schweizer gehört. Es war die erste Frage auch an Murat Yakin, hat sich fisant gelacht und gesagt, überraschende Frage. Ja, stoppen kann man nicht, oder?
Da waren sich, glaube ich, alle einig, dass das über 90 oder 120 Minuten nicht funktionieren wird, ihn immer zu stoppen in jeder Situation.
Genau, ich glaube auch nicht, dass irgendwie ein Wadenbeisser abstellen würde, der einfach nur zu ihm schaut, sondern du musst dafür sorgen, dass die Räume um ihn möglichst eng sind. Er wird sich eh überall ein bisschen bewegen auf der offensiven Platzhälfte. Also von dem her ist es, glaube ich, einfach, dass du probierst, die Passwege zuzustellen, dass die Argentinier seinen Mitspielern nicht Zeit gibt für die Pass. Also das Goal zum Beispiel gegen Cap Verde war, oder? Also das wunderbare Goal nach dem langen Ball von Lisandro Martinez, ja, was ein bisschen Bergkamp-ähnlich war, oder? Dort hat der Martinez ein bisschen Zeit gehabt. Und Messi jetzt schon gar können nutzen. Also, das ist sicher ein wichtiger Faktor sein, dass du den Druck hast.
Ist eigentlich ein gutes Beispiel, das Tor, oder? Ich meine, also, wenn man das Tor verhindern will, dann macht man es da, wo der Pass herkommt. Weil in der Geschwindigkeit, in der Bewegung mit dem Linken, die Annahme, direkt der Schuss, ist eigentlich nicht zu verteidigen.
Ja, das ist eigentlich auch zu spät, oder? Und es ist auch zu spät, wenn er wird im Strafraum irgendwo einen Ball kommen, wenn er nur noch einen Gegenspieler vor sich hat, wenn er nur einen ist mit seinem linken Fuß, sich den Ball ein bisschen muss zurechtlegen und genug Platz hat zum Abziehen. Er hat auch vom Strafraum gefühlt die höhere Trefferquote als vom Elfmeterpunkt.
Ist Lionel Messi für dich der größte Fußballer der Geschichte? Auch eine Frage, die gekommen ist.
Ist das eine Frage?
An uns, ja, es ist eine Frage, ja.
Also für mich
durchaus berechtigte Frage. So, logisch, es ist schwer zu vergleichen über die verschiedenen Epochen und Zeiträume, aber ich meine, er ist ja sicher irgendwo oben dabei. Aber ist er für dich der größte der Geschichte?
Ja, für mich ist er der größte, aber ich bin zu jung, um der Maradona wirklich gesehen zu spielen haben. Viele Leute, die wohnen noch haben gesehen, schwärmen ja immer vom Pelé. Aber ja, es war halt schon eine sehr andere Zeit gewesen. Der Fußball war noch ganz anders gewesen. Es war viel weniger professionell gewesen, viel weniger breit. Dafür ist natürlich auch viel schwieriger gewesen. Man hat weniger gute Mitspieler gehabt. Man hat viel härter, also Gegenspieler auch viel härter können spielen. Also es leuchtet für mich alles ein. Ich bin jetzt auch nicht einer, der sagt, hey, heute ist eh alles viel besser als früher. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, Pelé und Maradona wären auch im heutigen Fußball absolut grossartig. Aber von dem, was ich gesehen habe, was ich beurteilen kann, ist für mich der Messi schon lange der grösste. Und ein Finger hat es halt in den letzten Jahren, hat es einfach auch bewiesen. Bei ihm ist eben, es geht nichts über den Körper. Natürlich hat er auch super körperliche Voraussetzungen. Das ist nicht seine Grösse. Aber schon einfach mit seinem Teufel Körperschwerpunkt, mit ganz anderen, vielen Fähigkeiten. Aber halt auch einfach, dass er irgendwie immer einen Schritt schneller denkt als seine Gegenspieler. Dass er einfach Räume sieht, die sonst niemand sieht. Also einfach so das Gesamtpaket, das lässt für mich aussen Frage, dass er der Grösste ist. Und eben mit 39, dass er immer noch auf diesem Level kann performen. Im Gegensatz zum Ronaldo, der ja noch ein Jahr oder zwei älter ist. Also das finde ich halt schon sehr, sehr beeindruckend.
Es ist bemerkenswert, Blair Mjemaili hat natürlich einige Interviews gegeben, nochmal zurückgeguckt auf 2014. Und er hat gesagt, damals 2014 bei der WM in Brasilien, da war Lionel Messi eigentlich auf dem Höhepunkt. Und es ist ja völlig verrückt zu denken, dass das 12 Jahre her ist. Er ist jetzt gerade, reist als Titelverteidiger an die WM, gehört schon wieder zu den Topscorern. Also wenn jemand 12 Jahre nach seinem vermeintlichen absoluten Höhepunkt immer noch auf dem Level performt, zeigt eigentlich, wie außergewöhnlich das ist.
Ja, er ist ja schon 09, 10. Also in diesen Zeiten von diesem riesigen Barcelona von Pep Guardiola war er ja schon der weltbeste Spieler gewesen. Also ja, ich meine, es steht außer Frage, dass er die beste Karriere hatte. Es gibt nachher, jetzt kann man schon fast so ein bisschen von Fußball philosophieren. Das Talent, wer bringt vielleicht mehr mit? Ich glaube, da könnte sicher ein Maradona mitreden. Aber rein, einfach das, was er geschaffen hat, das, was er hat erreicht, das ist einzigartig.
Und ich muss sagen, ich habe irgendwann mal, glaube ich, bei Team Ronaldo angefangen. Also ich habe vor allem...
Ah, wirklich?
Ja, wirklich.
Aber zwischen dir und Ronaldo, da gibt es dann fast keine grössere Gegensätze. Also.
Gut, ich muss ja nicht den nehmen, der mir am ähnlichsten ist. Ich weiß nie, wen ich dann nehmen sollte.
Aber was hat dich fasziniert,
Ronaldo? Kannst du dich an die Manchester United-Zeiten mit Wayne Rooney erinnern? Mhm. Ich finde, also die beiden im Duo vor allem, aber die Dynamik und so... Und Lionel Messi hatte immer, also auch vom Typ her, der hatte immer so was Eigenes. Cristiano Ronaldo hatte ja schon immer ein sehr, sehr gesundes Selbstbewusstsein. Und bei Lionel Messi hat man irgendwie immer so das Gefühl gehabt, der ist so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Ja,
leicht autistisch nicht unterwegs.
Nicht ganz so egozentrisch. Und irgendwie hat mir das bei Cristiano Ronaldo gefallen. Aber dann ist irgendwann genau der Punkt gekommen, wo genau das auch der Grund war, unter anderem, dass dann in Richtung Messi gegangen ist. Dann gibt's noch ganz viele Episoden, Cristiano Ronaldo abseits des Platzes. Es ist es schon, also so die am Anfang so die wirkliche Power zu Manchester United Zeiten schon bemerkenswert. Und dann hat's natürlich dann so verschiedene Tore, der Fallrückzieher Real Madrid oder dieser eine Kopfball, wo er gefühlt irgendwie 7,5 Meter in der Luft steht. Das hat dann schon so athletische Komponente, aber ja, mit der Dauer, dass wenn man sieht, wie Lionel Messi das erhalten hat. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, er taut so ein bisschen auf oder ist aufgetaut in den letzten Jahren. Du hast gesagt, er hätte nach dem letzten Spiel eine Stunde in der Mixed Zone gestanden, noch Interviews gegeben. Das ist eigentlich was man so von ihm nicht kennt.
Also offenbar ist das so gewesen. Ich kann mir einfach vorstellen, eben, er weiß ja auch, dass er auf seiner Abschiedstournee sein. Ich glaube, man hat ja schon dann vor 4 Jahren in Katar gedacht, ist das dann vielleicht seine letzte WM gewesen? Aber ich glaube, selbst er sieht sich jetzt nicht mehr mit 43 in der noch einmal eine WM zu spielen. Und das spürt man auch. Ich meine auch, jetzt die Szene nach dem Sieg im Achtelfinale gegen Ägypten, die Erleichterung, ob ich ihm, ja, ein Stück weit bin Granit Xhaka, also die hat man ja richtig gespürt. Er hat ja auch gerannt, er war wirklich emotional gewesen. Also, so emotional, wie man eigentlich nie sonst erlebt hat, oder? Und ja, ich glaube schon, dass er es ein bisschen spürt, es geht dem Ende zu, dass er da so ein bisschen auf einer Abschiedstournee ist und dass er plötzlich noch eine ganz neue Seite von sich zeigt. Also, ich bin am Morgen in der Interviewszone, ich bin gespannt, ob er dann da auch mal noch eine so stundenlang wird durchschleichen, wobei dafür müsste auch die Argentinien gewinnen.
Das ist so. Und du kannst auch sehr problemlos in der Interviewzone sein und ihn vielleicht sogar hören über die Lautsprecher, aber kein bisschen von ihm sehen, weil er irgendwo hinter den Menschenmassen verschwindet.
Wobei, es wäre ja schon noch schön, wenn unser Kollege, der Michi Wettstein von Au, eine von seinen legendären Ein-Wort-Fragen Messi würde stellen. Also für den Moment, den zu erleben, würde ich sehr, sehr viel geben.
Michi Wettstein, wenn wir ganz kurz da bleiben wollen, der bei dem Turnier einen gewissen Legendenstatus erlangt hat, weil man bei den Pressekonferenzen soll man sich immer vorstellen, mit Namen, mit Unternehmen, für das man arbeitet und die Sprache, in der man die Frage gleich stellen wird. Und der Kollege Wettstein hat sich dazu entschieden, einfach vor jeder Frage nur noch Michi Now German zu sagen, was inzwischen längst ein geflügeltes Wort geworden ist.
Kurz und knapp, aber auch wie er seine Frage stellt.
Katrin fragt, spielt das Duell von 2014 noch eine Rolle? Da kann man, glaube ich, recht schnell Nein sagen, oder? Nein.
Ja, ich finde auch die Fragen, die immer so kommen, auch heute, Granit Xhaka, er ist einer von zwei Schweizern, die dort auf dem Platz sind gestanden. Der andere ist sein ewig Buddy, der Ricardo Rodriguez. Der Xhaka ist da so gefragt worden, eben Revanche, irgendwelche solche Gelüste. Und eben, es ist 12 Jahre her, es sind ganz andere Spiele, es ist überhaupt kein Faktor.
Mats fragt, was haltet ihr von der Verschwörungstheorie gegen Argentinien? Für die paar, die es nicht mitbekommen haben, es gibt natürlich, insbesondere nach der zurückgenommenen roten Karte gegen die USA, die Verschwörungstheorien. Und bei Argentinien akzentuiert sich es eigentlich am meisten. Also da hat man am Anfang des Turniers schon gehabt, eine Aktion von Lionel Messi, wo man eine rote Karte hätte geben können, ist nichts passiert. Und jetzt natürlich auch gegen Ägypten zu einem Zeitpunkt, als Argentinien noch 0-2 hinten lag, dass eigentlich kaum noch Fouls gepfiffen worden sind. Argentinien hat die wenigsten gelben Karten. Sie haben 3 Elfmeter schon bekommen und logischerweise ist jetzt die große Verschwörungstheorie, dass Gianni Infantino und die FIFA Argentinien doch ins Finale begleiten, möglichst wohlwollend. Was hältst du von der Theorie?
Also ich finde es amüsant, ganz ehrlich. Du hast mir vorher auch noch 1-2 grossartige Videos gezeigt, also unter anderem von Gianni Infantino, wie er in Garderobe ist mit den Argentinier und dort...
KI generiert, einfach KI das, was gesagt haben.
Bevor ist noch KI generiert.
Man könnte natürlich auf die Idee kommen, dass es wahr ist.
Genau, also. Nein, und dann aber auch wirklich erstaunen, wie viele Leute wirklich auf so Sachen aufspringen. Also, ich habe sogar vor kürzlich noch einen Artikel gesehen von der deutschen Presseagentur, hochseriöse Agentur, jetzt auch nicht unbedingt bekannt für einen so ein bisschen feuchtfröhlichen Journalismus, sondern wirklich sehr, sehr trocken. Aber selbst die sind dieser Verschwörungstheorie nachgegangen und haben so ein bisschen 3-4 Fragen dazu beantwortet. Also, ja, wie viel das da dran eigentlich könnte sein? Nein, ich glaube wirklich, die Argentinier haben jetzt sicher, das kann man schon sagen, das ein oder andere Mal Glück gehabt mit den Schiedsrichterentscheid. Aber irgendeinen grösseren Plan kann ich dahinter überhaupt nicht erkennen.
Und es gibt einen sehr, sehr schönen Videozusammenschnitt aus dem Spiel gegen Ägypten, wo auch mal die ganzen Fouls von Ägypten vor der Aufholjagd von Argentinien gezeigt werden, wo es auch keine Karten gegeben hat. Also ich habe das Gefühl, der Schiedsrichter hatte dann am Ende irgendeine Linie und es hat sich vielleicht am Ende dann auf die eine Richtung geschlagen in Richtung Argentinien, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Ägypten da in irgendeiner Form bevorzugt worden wäre.
Nein, es sind strittige Szenen gewesen, aber es sind Szenen gewesen, wo es eben auch dafür Gründe gibt, dass der Schiedsrichter genauso hat entschieden, dass ab und zu mal vielleicht so ein bisschen die grössere Mannschaft, die bekanntere Mannschaft einen gewissen Bonus hat. Das kann ich mir schon vorstellen, aber dass da irgendwie böse Absichten dahinterstehen oder irgendwelche Manipulationen, nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Wir kommen zur dritten Kategorie an Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben habe und der Titel dafür ist Ramsch. Ich weiß gar nicht, also wir sind definitiv keine Experten dafür. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt anständig beantworten können. Aber die erste Frage ist für die Zuschauer in der Schweiz, die das Spiel gucken, morgens um 3, durchmachen oder Wecker stellen. Was würdest du machen? Das ist ein Samstag auf Sonntag, das wird sich für Durchmachen eigentlich anbieten, aber...
Ich würde definitiv durchmachen. Also gestern bin ich ja unfreiwillig fast so lang wach gewesen. Ja, ist ja lustig. Es ist offenbar eine Frage, die die Leute bewegt. Also, ich habe bei uns so auf unseren Websites einen Text dazu gelesen und offenbar die Schlafexpertin ratet dann schon, dass man vorher sich noch probiert herzulegen.
Das offizielle Zitat dazu ist: Ein partieller Schlafentzug ist besser als ein totaler Schlafentzug.
Voilà.
Und damit kommen wir direkt zur nächsten Frage: Alkohol oder kein Alkohol, also Kaffee oder Bier. Da ist die Expertin auch natürlich ganz klar auf der Seite. Bloß kein Alkohol, weil dann, selbst wenn man kurz vorher schlafen sollte, schläft man schlechter.
Ja, aber das Leben darf ja auch noch ein bisschen Spass machen, oder? Und zum einem Shootmatch, so einem grossen Schweizer Shootmatch, gehört vielleicht auch das eine oder andere Bier. Also, come on. Also, irgendwo muss man da wirklich noch ein bisschen Spass haben im Leben.
Dario hat gefragt, es scheint offenbar eine ganz, ganz drängende und wichtige Frage zu sein. Wie verfolgt Oliver Gut das Spiel im Fricktal?
Was ich weiss, ist, dass er sicher bis dahin wach bleibt.
Das ist klar.
Vielleicht auch das eine oder andere Bier trinkt.
Ich glaube, Olli weiß gar nicht, dass man auch vor 3 Uhr morgens ins Bett gehen dürfte, auch unter der Woche.
Also für ihn ist das eigentlich im perfekten Biorhythmus, oder?
Es ist aber so, dass er tatsächlich gerade in London ist. Also weiter vom Fricktal kann man, also nicht nur geografisch, sondern auch von der Art und Weise gar nicht entfernt sein. Er fliegt zurück.
Also wann fliegt er zurück?
Nach er fliegt am Samstagmorgen, fliegt er zurück, Schweizer Zeit europäische Zeit, genau. Der hat nachgefragt, was er für eine Antwort liefern soll, damit es möglichst spektakulär klingt. Aber die traurige und etwas langweilige Wahrheit ist, dass er das ganz normal bei sich, wahrscheinlich nicht im Wohnzimmer, sondern eher draußen gucken kann, weil da kann man rauchen.
Genau, aber er muss ja noch rauchen.
Dann kommen wir zur letzten Frage und die kannst du mir tatsächlich beantworten. Und auch da sind ein paar Fragen, es ist nicht nur eine gewesen, sondern 2, 3 in die Richtung, nämlich... Wie heißen die beiden Kater von Thomas Schifferle? Und du weißt es natürlich auch schon.
Das ist jetzt, also das Katzen-Content funktioniert immer, funktioniert logischerweise bei Homepages, aber funktioniert eben auch als Ton oder bei Podcasts. Also ist schon beeindruckend. Du weißt eigentlich den Namen auch, aber...
Auch da habe ich natürlich direkt nachgefragt, aber da wusste ich nicht, dass du es auch schon weißt. Und man muss sagen, es sind 2 sehr, sehr lustige Namen.
Ja, und man muss auch wissen, also die Namen sind nicht vom Thomas. Er hat die 2 Katzen, glaube ich, das können wir schon erzählen, aus einem Tierheim raus. Sie sind so nicht irgendwelche junge Kätzchen, sondern, glaube ich, schon 7 und 8. Und der eine hat den grossartigen Namen Balou. Und der andere?
Der andere heißt Zeus.
Zeus, ja.
Und man muss natürlich sagen, also es ist Zufall, du hast es gesagt, aber selbst beim Namen seiner beiden neuen Kater schafft es Thomas Schifferle, noch einen Bezug zum FC Winterthur herzustellen, weil Patrick Rahmen dort mal Trainer war. Und Patrick Rahmen tatsächlich, ich meine, zu seiner Basler Zeit den Spitznamen Balou bekommen hat.
Du wirst übrigens, wie ich finde, nachdem das in bei ihm ein bisschen näher erlebt habe, absolut treffender Spitzname ist. Also
ich habe, glaube ich, selten einen besseren Spitznamen für eine Person. Weil wenn man Patrick Rahmen sieht, der hat diese Entspanntheit, diese Gelassenheit, also Balou,
ja,
ist sehr, sehr passend.
Ja, und trotzdem auch ein bisschen das Bärenhaft, oder? So ein bisschen vom Physischen her, oder?
Dominik, hast du noch eine Frage, die gerne selbst beantworten würdest vor dem Spiel morgen, vor dem Viertelfinale der Schweiz gegen Argentinien?
Ja, meine eigene Frage habe ich ja schon eingeschickt.
Stimmt, also, du hast schon gestellt. Und ich habe mir selbst keine geschickt, deswegen ist okay.
Ja, willst du noch schnell etwas sagen? Du bist ja heute zwar über das Stadion, können wir den morgen reden, wenn wir es noch voll haben gesehen, oder? Also heute, wo wir jetzt daher sind gefahren, so von außen, sehr enttäuschend gewesen. Du bist dann noch reingegangen, oder? Auf den Platz, mehr oder weniger. Du bist, glaube ich, auch noch ein bisschen enttäuscht gewesen, oder?
Ja, von außen ist es nicht mehr das, vor allem, was wir in Vancouver hatten. Man geht nicht irgendwie oder man fährt nicht mit dem ÖV irgendwo hin und ist dann mitten in der Stadt, sondern es ist wieder das klassisch Amerikanische. Man fährt eine halbe Stunde von Downtown, bis man mal in der Nähe ist und dann kämpft man sich durch ein Meer von Parkplätzen und kommt dann zum Stadion. Und was mir aufgefallen ist, wirklich neben der Hitze, weil außerhalb des Stadions ist noch so ein bisschen Wind, da ist es noch okay, aber wirklich dadurch, dass das Stadion auch so in den Boden eingelassen ist, da drin bewegt sich jetzt genau gar nichts. Also es ist nochmal viel wärmer. Und was auch auffällt, obwohl eigentlich die gleiche Anzahl an Personen reinpasst, ist vor allem im Vergleich zum Stadion in Los Angeles, es wirkt halb so groß. Es ist nicht so steil, es hat natürlich irgendwie nicht die Kompaktheit oder das Dach, was Los Angeles hat. Es ist wirklich so eine offene Schüssel. Und man kann sich nicht vorstellen, dass es da drin laut wird, aber es ist das offene Stadion der Welt, in dem der lauteste Dezibelwert jemals gemessen worden ist. Das ist damit das lauteste Stadion der Welt, ohne Dach. Also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man drin steht.
Ich bin gespannt. Es wird sehr viele Argentinier haben. Das ist mein Eindruck. Ist jetzt überhaupt nicht überraschend. Aber
auch schon hier bei uns im Hotel. Es sind viele Amerikaner in Messi-Trikots, aber ja, also es wird sehr, sehr blau, weiß und blau sein im Stadion.
Genau. Und heute haben tatsächlich einen gesehen, der nicht das 10 hatte auf dem Libri, sondern Zachti von Enzo Fernandes. Das war aber, glaube ich, so der erste überhaupt gewesen, der nicht ein Messi-Fan ist. Schweizer habe ich mehr oder weniger noch gar keinen gesehen. Also, ich glaube, es schon sehr, sehr einseitig verteilt werden und ich hoffe auch, es wird sehr, sehr laut werden.
Da kann man aber von ausgehen und für die Schweiz wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Nachteil, oder? Das ist man jetzt nach Kanada, nach Kolumbien, ist man eigentlich gewohnt, in der Situation zu spielen.
Ja, du hast ja mehr oder weniger die Schweizer Fans schon zu den schlechtesten vom Turnier erklärt. Also, insofern sind sie sich gewöhnt, auswärts zu spielen.
Ja, weiter runter kann ich auch nicht mehr gehen. Dominik, danke dir. Hast du dir den Mittagsschlaf verdient?
Ja, schneid jetzt den Podcast. Muss ich mal schnell herlegen. Ja.
Und wir hören uns nach dem Viertelfinal zwischen der Schweiz und Argentinien am Sonntagabend oder am Montagmorgen wieder.